Herzlich willkommen bei Loslegen, dem Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, einem Angebot der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Eure Hosts sind heute Katharina Eichler, Sales Analyst bei der Penguin Random House Verlagsgruppe und Lisa Felbinger, Verlagsleiterin bei Ruach Jetzt.
In der heutigen Folge haben wir Monika Kempf zu Gast. Monika hat im Lektorat mehrerer großer Publikumsverlage gearbeitet, daher kennen wir beide uns auch, und als freie Lektorin und Übersetzerin. 2022 folgte dann die Gründung der Monika Kempf Literaturagentur, die gerade ihren 4. Geburtstag gefeiert hat. Von Anfang an hat Moni sehr transparent über ihre Arbeit als Agentin auf Social Media berichtet, hat Einblicke in Höhen und Tiefen geteilt und war 2023 auch für den Young Excellence Award des Börsenvereins nominiert. Über ihre Arbeit als Literaturagentin sagt sie selbst: "Für meine AutorInnen bin ich Beraterin und Vertraute, kreative Sparringspartnerin und lauteste Cheerleaderin." Hallo Moni, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns total, dass du da bist. Ich muss sagen, ich war ja Quereinsteigerin in der Branche und für mich war und ist eigentlich teilweise immer noch das ganze Feld der Literaturagenturen so ein bisschen eine Blackbox. Deswegen würde ich dich gerne ganz am Anfang fragen, wozu braucht es eigentlich Literaturagenturen und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
das sind zwei große Fragen. Wozu braucht es eigentlich Literaturagenturen? Wir sind eine Art, je nachdem aus welcher Richtung man es betrachtet, aus Verlagsrichtung betrachtet, eine Art Filter, könnte man sagen. All der Projektideen und Manuskriptvorschläge, die da draußen in Posteingängen, auf Rechnern, externen Festplatten und Schreibmaschinen unterwegs sind. Und das sind sehr, 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 sehr viele. Sodass LektorInnen in Verlagen selbst die Manuskripte, die von Agenturen kommen, nicht annähernd bewältigen können, muss man ehrlich sagen. Und wir daher eine ganz, ja, man könnte fast sagen, für die Arbeit im Lektorat essentielle Partnerschaft bilden, weil wir genau gucken, wo steckt das größte Potenzial drin und vor allem auch, für wen könnte das passen, in welches Programm, aber auch zu welcher Lektorin, zu welchem Lektor, wer hat da eine Leidenschaft dafür, zu wem passt das thematisch, auf welchen Schreibtisch muss das. Und das ist auch das größte Benefit, das wir für Schreibende mitbringen, weil wir eben wissen, welche Menschen da sind und wie wir die erreichen, wie wir die ansprechen, was ein Projekt mitbringen muss, um für die Leute als allererstes mal interessant zu sein. Und das ist so der Grundpfeiler meiner Arbeit, könnte man sagen, aber bei weitem nicht alles, was ich den Tag über mache. Also das ist natürlich ein essentieller Teil, wirklich meinen Posteingang zu scannen und zu gucken, was kommt da rein, was wird gerade gesucht, was finde ich am spannendsten und in der Qualität am überzeugendsten, für diejenigen dann Verlage zu finden. Aber meine Arbeit hört da noch lange nicht auf. Also ich begleite über idealerweise viele Jahre Höhen und wenn es sein muss, auch mal Tiefen über Verlagswechsel, neue Projektideen, neue Ausrichtungen hinweg. Schlichte Konflikte, falls es mal welche geben sollte. Ich bin, wie gesagt, kreative Sparringspartnerin und all das gibt eine dritte Meinung zu einem Coverentwurf und so weiter. Also das ist wirklich eine bunte Tüte, die ich da meinen Job nennen darf.
Du hast ja selbst lange Zeit als Lektorin in verschiedenen Verlagen gearbeitet und hast da ja wahrscheinlich auch relativ früh schon von der anderen Seite her mit Literaturagenturen zusammengearbeitet. Gibt es in deinen Augen eine Veränderung in der Zusammenarbeit zwischen Literaturagenturen und Verlagen, seitdem du diese Jobs machst? Oder ist das quasi konstant immer der bestehende Austausch?
Ich würde sagen, zwischen Agenturen und Verlagen hat sich da nicht allzu viel verändert. So jede Agentur hat so ihre Art, sag ich mal, der Zusammenarbeit und Kommunikation. Ich glaube, die größere Entwicklung merkt man wirklich auf der anderen Seite, also zwischen Schreibenden und Agenturen, gerade was die Ansprache angeht. Du hast ja vorhin schon Social Media kurz erwähnt, wie man sich als Agentur präsentiert, wie man sich zeigt, wie persönlich, wie nahbar man auftritt. Ich habe das Gefühl, dass sich da schon einiges getan hat und in vielen Bereichen der von außen ja auch so wahrgenommene Elfenbeinturm nicht mehr ganz so verschlossen ist und vielleicht auch mal ein kleines Sichtfenster bietet oder sogar mehr.
Also hast du so ein bisschen das Gefühl, früher wusste man quasi als Lesende überhaupt nicht, dass es sowas wie Literaturagenturen gibt und das ist jetzt aufgebrochen? Ist das so ein bisschen die Wahrnehmung?
Also das zum einen schon. Ich glaube, mittlerweile ist den allermeisten Menschen, die das Ziel haben, in einem Verlag publiziert zu werden, klar, oder sie können es alternativ sehr leicht herausfinden, dass der erfolgversprechendste Weg über eine Agentur geht. Das ist auch immer wichtiger, als es noch vor, 15 Jahren war, als ich mein Volontariat gemacht habe. Da haben wir noch wirklich diese Mappen, die per Post eingeschickt wurden, als VolontärInnen weggeprüft. Das passiert heute in der Regel gar nicht mehr. Also umso wichtiger wurden Agenturen. Was sich, glaube ich, auch sehr verändert hat, ist, dass doch dieses, dass es insgesamt einfach ein bisschen stärker auf Augenhöhe passiert. Was mir auch mit der Gründung sehr, sehr wichtig war, dass Verlage, Schreibende und Agenturen wirklich auch als Teams funktionieren und sich als Teams sehen. Auch das, kann ich ja natürlich nicht für alle sprechen und auch da hat jede Agentur so ihre Arbeitsweise, aber ich glaube, dass das doch sehr stark in diese Entwicklung geht und dass man auch Agenturen über die Menschen dahinter stärker wahrnimmt als nur über, eine sehr dezente Website mit einem Logo drauf.
Du hast jetzt mehrmals schon betont, dass jede Literaturagentur so einen eigenen Stil hat oder so ein eigenes Ding hat. Wofür steht die Marke Monika Kemp?
Dazu würde ich, glaube ich, einmal kurz ausholen an den Punkt, als ich entschieden habe, eine eigene Agentur zu gründen, weil das, glaube ich, ganz, ganz gut widerspiegeln kann, wo ich mich sehe. Und zwar kam für mich irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, mich würde diese andere Seite mal interessieren. Ich würde gern mal als Agentin arbeiten. Und für mich als gute Angestellte war natürlich erstmal die naheliegende Überlegung, wo könnte ich mich denn mal bewerben? Und da bin ich sehr schnell in den Gedanken gekommen, bei welcher Agentur würde ich mich denn bewerben, wenn ich Autorin wäre, wenn ich jemandem mein Manuskript schicken möchte? Welche Agentur würde mich am meisten ansprechen? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass für mich da doch eine gewisse, Leerstelle zu hart formuliert, weil ich will nicht sagen, dass das überhaupt von niemandem jemals irgendwie besetzt wurde. Aber ich wähle, wie viele, glaube ich, meiner Generation und Jüngere sowieso, wenn ich beispielsweise neue Zahnärztin brauche, dann google ich und nehme die, bei der ich die Website am schönsten finde und die das Foto mir irgendwie am sympathischsten ist. Und wenn man auf Agentur-Websites guckt, zumindest war das noch sehr, da hat sich auch ein bisschen was verändert, vor ein paar Jahren noch sehr stark so, das waren sehr zurückhaltende Websites. Da war mal Name, manchmal vielleicht auch schon einzelnes Foto abgebildet, aber man hat nicht so richtig greifen können, wie ticken die Leute, die sich dahinter verbergen. Klar waren dann große Namen von Erfolgen und Autorinnen und so weiter, aber wer das tatsächlich ist, dem ich da mein potenzielles Herzensprojekt schicke, in das ich Jahre an Arbeit und Leidenschaft gesteckt habe, das ist oft nicht so richtig ersichtlich und muss es ja auch gar nicht sein. Aber ich für mich dachte so, nee, ich würde jemanden suchen wollen, der so ein bisschen jüngerer, lockerer, niedrigschwelliger, so ein bisschen moderner vielleicht rangeht. Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich damit tendenziell auch ein bisschen jüngere Menschen ansprechen kann, die sich vielleicht von anderen nicht so abgeholt fühlen. Und das ist auch bis heute noch sehr die Position, wo ich mich sehe, was nicht heißt, dass ich wahnsinnig junge Stoffe mache grundsätzlich oder nur junge AutorInnen betreue, überhaupt nicht. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen so das zeigt schon ganz gut die Art meiner Zusammenarbeit oder wie ich mit Menschen spreche, wie ich umgehe mit Menschen, weil zwischen Agentin und Autor immer ein guter Vibe sein muss. Also egal, wie erfolgreich das ist oder nicht, es ist ein Vertrauensverhältnis. Und das kann man am schnellsten und am leichtesten schaffen, wenn von Anfang an der Vibe stimmt. Ja. Jetzt mal sehr schlicht formuliert.
Könnte man das so zusammenfassen? Also es wird ja in AutorInnenkreisen immer wieder dieser Satz bemüht, schreibe das Buch, das du selber gerne lesen möchtest. Also hast du die Agentur gegründet, in der du gerne gearbeitet hättest, richtig?
Ganz genau, ja, genau. Die Agentur, in der ich gerne gearbeitet hätte und die, von der ich vertreten werden möchte, wenn ich Autorin wäre.
Für mich hört sich das ja schon alles so ein bisschen nach People-Business in Anführungszeichen an, ne? Also du sagst ja, es muss viben mit den Leuten, du weißt, wer da in den Lektoraten, in den Verlagen sitzt, was zu wem passt. Was ich jetzt bei dir höre, ist so die Art der Zusammenarbeit, ist mehr als Team und weniger als distanziertes Business zu betrachten, ist ein Ding, was du gerne machst. Und das auch zu zeigen nach außen hin, damit Schreibende, die sich an dich wenden, auch wissen, wer du bist. Das beantwortet schon so ein bisschen eine Frage, die wir uns zurückgelegt haben, weil du hast das ja von Anfang an eben auch auf Social Media viel begleitet. Da kriegt man ja, wenn man dir folgt, kriegt man da ja auch wirklich viel mit. Das war also wirklich von Anfang an auch Teil des Businesses, das so zu zeigen, ja?
Ja, es wurde ein größerer Teil des Business als erwartet, aber es war von meiner Seite aus von Anfang an klar, wenn ich diese Agentur gründe, dann soll das von Anfang an eine runde, durchdachte Sache sein und dann will ich damit auch sichtbar werden. Und nicht nur sichtbar in Richtung der Verlage, sondern natürlich auch sichtbar in Richtung der Schreibenden, die mir alle ihre tollen Sachen schicken sollen. Und da war das für mich der naheliegende Weg. Und es war schon so damals, dass natürlich auch andere Agenturen schon bei Instagram waren, aber die haben oft da sehr zurückhaltend gepostet, ne, mal ein Foto von einem Buch zu einer Veröffentlichung. Und da habe ich dann auch, ja, ich würde sagen, die Möglichkeit gesehen, wie ich das für mich als neu gegründete Agentur mit einer Agentin und nicht einem großen Team nochmal vielfältiger nutzen kann und lebendiger füllen kann und diese Vision von der Agentur, die ich habe, einfach viel schneller nach außen tragen kann, als es sonst über Jahre nach und nach hätte passieren können. Und genau, deshalb war mir das von Anfang an klar, dass ich das in irgendeiner Form machen will, dass mir das so Freude machen würde und mir auch so, ich sag mal, leicht fallen würde, auf dem Level zu betreiben. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen und auch nicht, dass es tatsächlich so stark wahrgenommen wird. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber auch total gefreut natürlich. Mhm. Ja.
Was damit für mich so ein bisschen zusammenhängt, ich erinnere mich an ein, wie gesagt, für mich ganz am Anfang Literaturagentur, einfach komplette Blackbox für mich. Aber vor allen Dingen auch durch deine Postings habe ich da so ein bisschen Einblicke bekommen. Und ich erinnere mich noch an von irgendeiner Frankfurter Buchmesse, ich weiß nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, hast du, glaube ich, zum ersten Mal da auch so eine Box gehabt da draus gepostet. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, also das ist ja schon alles sehr vorgegeben, ne? Man kann da diese Boxen da buchen und sitzt dann da in dem Kasten, kommt den ganzen Tag nicht aus der Halle raus und redet mit Leuten. Welche Möglichkeiten hast du da eigentlich als Einzelperson, als kleines Rädchen in der Buchbranche, dafür zu sorgen, dass du nicht in diesem ganzen System untergehst und auch noch deinen Spielraum behältst und deine was dich persönlich ausmacht oder wo du sagst, das ist mir als Marke für meine Agentur wichtig, das da mit reinzubringen.
Ja, das ist natürlich jetzt ein interessantes Beispiel, weil ja dieses Agent Center auf der Buchmesse, das ist natürlich so ein wilder Bienenstock mit wenig Gestaltungsmöglichkeit, sag ich mal. Aber ich glaube, der Kern meiner Agenturarbeit und das, was mich vielleicht auch ein Stück weit zumindest von anderen unterscheidet, nicht nur, weil ich das will, sondern auch, wie gesagt, weil ich als Einzelperson dann nochmal ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten habe, ist, dass ich wie soll ich es formulieren, dass ich auch mit meinen Verlagspartnern sehr offen kommuniziere, was ich natürlich auch machen kann, weil ich diese Seite sehr gut kenne und sehr genau weiß, welche Struggles die LektorInnen haben oder wie es sich anfühlt, wenn man, weiß ich nicht, ein Buch für viel Geld einkauft und man es trotzdem nicht so durchgesetzt bekommt im Verlag oder eben nicht so in den Buchhandel transportiert bekommt, wie man das möchte. Und das ist, glaube ich, schon was, was die Zusammenarbeit mit mir auszeichnet, ohne das jetzt allen, wie gesagt, pauschal absprechen zu wollen, gar nicht. Aber dass ich, glaube ich, einen sehr klaren Blick drauf habe, was möglich ist und was nicht. Und vor allem darauf, dass alle in der Regel ihr Bestes geben, um einen Bucherfolg zu erzeugen und es trotzdem nicht immer funktioniert und dann nicht einfach nur zu schauen, okay, wer hat seinen Job schlecht gemacht und wie bashe ich den jetzt aus seiner Position, sondern wirklich zu gucken, okay, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen oder wo haben wir vielleicht noch nicht genug geschafft und trotzdem da nicht direkt diese Zusammenarbeit in Frage zu stellen, das finde ich wahnsinnig wichtig und eben wie ich anfangs auch schon meinte, ne, da ein gutes Match hinzukriegen, das ist nicht nur zwischen mir und Autorin wichtig, sondern das finde ich auch zwischen oder ist vielleicht also mindestens genauso wichtig zwischen Schreibenden und LektorInnen und das ist auch ein großer Teil meiner Aufgabe, da ein gutes Match für Leute zu finden und genauso bei einem, weiß ich nicht, bei einer Auktion, wenn man die Luxussituation hat, sich zwischen mehreren Verlagen zu entscheiden, nicht nur zu gucken, wo ist die meiste Kohle, sondern zu gucken, wo ist das Umfeld als Ganzes am besten? Wo fühlst du dich am ehesten gesehen? Weil umso leichter ist es dann auch, ne, auch Konflikte oder Rückschläge und so weiter dann auch mal zielführend zu lösen und trotzdem von da weiterzuschauen und weiterzugehen. Und und das ist, glaube ich, einfach so ein Grundsatz, nach dem ich sehr stark arbeite und mit dem ich und meine AutorInnen bislang sehr, sehr gut fahren. Und auch das Feedback aus den Verlagen ist sehr gut. Und ich glaube, dass ich das schon auch so ein bisschen verbreitet sozusagen oder da immer mehr Leute merken, okay, es geht auch anders, ne? Oder man kann auch mit so einem sehr starken Teamgedanken genauso erfolgreich Bücher machen.
Teamgedanke ist, haben wir jetzt schon mehrfach raushören können, wahnsinnig wichtig, damit alle gemeinsam am Erfolg arbeiten. Jetzt bist du nach wie vor ein Frau-Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du planst, irgendwann auch mal Angestellte zu haben, die dir Dinge abnehmen oder nicht. Aber an gewissen Stellen musst du ja mit deiner Zeit auch haushalten. Deswegen hast du ja ganz transparent auch auf deiner Webseite dargestellt, wo du dir konkret Unterstützung holst. Du hast ja zum Beispiel Verträge und Lizenzen hast du ja mit einer Partneragentur zusammen auf die Beine gestellt. Nach welchen Kriterien hast du dann in dem Fall ausgewählt, mit wem du dich verpartnerst? Hatten die dann auch eine gute Webseite und es hat gewiped? Oder wo entscheidest du, wann du Unterstützung brauchst und wann du es lieber selber machst?
Ja, also die Entscheidung, mit einer Partneragentur zu arbeiten, die war tatsächlich von Anfang an klar da. Also daran hing für mich in dem Moment auch die Agenturgründung, weil ich natürlich in meinem Leben schon sehr viele Verlagsverträge in Händen gehalten habe und trotzdem, na, gerade wisst ihr sowieso mit KI und so weiter, da ist immer Bewegung drin. Es gibt immer Klauseln, über die man nochmal neu diskutiert. Es gibt immer Dinge, die man juristisch vorher noch nicht durchdacht hat. Es gibt immer mal Probleme, was auch immer. Und mir war klar, ich gründe eine neue Agentur und ich gehe raus und sag, ich komme von der Verlagsseite, aber ich kann auch die Seite, vertraut mir. Und gleichzeitig war es mir umso wichtiger zu sagen, die juristische Expertise ist nicht darauf begründet, dass ich halt auch schon Verträge mitgezeichnet habe, ne? Sondern da ist wirklich eine fundamentale Expertise da, genauso bei den Honorarabrechnungen. Das hat zum einen eben mit dieser Kompetenz zu tun und zum anderen aber eben auch mit meinen Ressourcen und meinem Zeitmanagement, weil ich nicht ein- bis zweimal im Jahr mehrere Wochen in Honorarabrechnungsprüfung versinken möchte. Und wie du schon sagst, meine zeitlichen Kapazitäten sind begrenzt und das habe ich von Anfang an versucht, mir sehr bewusst zu sein und ganz klar auch überlegt, was ist meine Expertise, was ist mein Kerngebiet, womit will ich meine Arbeitszeit füllen? Und das ist nicht Honorarprüfung, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deshalb war das sehr klar, dass ich eine Partneragentur möchte. Und da hatte ich wieder den Vorteil, dass ich natürlich viele Agenturen von der Zusammenarbeit als Lektorin schon kannte und ich auch wusste, dass es tatsächlich ein paar größere Agenturen gibt, die das sind nicht ausschließlich, aber in erster Linie Agenturen, deren Schwerpunkt im Lizenzgeschäft liegt, also im internationalen Geschäft, die aber auch Agenturen als Partneragenturen da unter ihre Fittiche nehmen, sage ich mal. Und dann war das eine Mischung, würde ich sagen, aus Vibe und Geschäftsentscheidungen, was alle Bedingungen drumherum angeht. Und da bin ich bis heute sehr, sehr happy damit. Das ist wirklich eine fantastische Zusammenarbeit, von der ich wahnsinnig profitiere. Und das ist tatsächlich mit das Erste, was ich jedem mitgebe, habe ich ab und an mal, dass ich mit jemandem spreche, der meint, ich überlege auch, mich selbstständig zu machen. Hast du einen Tipp für mich? Sag ich immer, such dir eine Partneragentur, weil das macht dir den Kopf und den Schreibtisch frei für deine Kernkompetenz. Und das finde ich super wichtig.
Ist das was deiner Meinung nach auch als Blaupause für die ganze Branche gelten könnte, dass man weniger Konkurrenzdenken und mehr partnerschaftliche Zusammenarbeit in ähnlichen Geschäftszweigen etablieren sollte? Oder meinst du, für Agenturen ist das super, weil man so verschiedene verschiedene Fachbereiche hat, aber Verlage, nein, natürlich muss da Konkurrenz sein. Aber Buchbranche ist ja auch mehr als Verlage und Agenturen. Buchbranche ist ja auch Buchhandlungen, ist alles, was mit Events zu tun hat. Was hättest du da so für Ideen, was die Branche sich generell von sowas abgucken könnte, von so einem guten gemeinschaftlichen Modell?
Ich weiß gar nicht, ob die Branche sich da was von den Agenturen abguckt oder ob es nicht sogar schon umgekehrt war, weil es das ja durchaus gibt, ne, mit Buchhandelszusammenschlüssen oder auch Verlagen, die im Vertrieb kooperieren oder ähnlichem. Ja, das, also auch gerade bei größeren Verlagsgruppen, da kennt man auch immer wieder diese internen Diskussionen, die alle paar Jahre aufkommen. Wie sehr führt man tatsächlich diese Friendly Competition, wie manche Menschen sie gerne nennen, oder wie sehr verpartnert man sich da? Das würde ich mich jetzt gar nicht trauen, ehrlicherweise da für die Branche so eine Empfehlung oder eine Beurteilung auszusprechen. Aber auf Seiten der Agenturen, glaube ich, ist das ein sehr gutes Prinzip, weil wenn wir was wissen, dann ist es, dass da draußen genug Bücher für alle sind. Insofern, klar gibt es da auch Konkurrenzsituationen, wo man um ein einzelnes Projekt oder eine Autorin mehr oder weniger rangelt. Alles in allem ist es immer so, glaube ich, sowohl in Agenturen als auch in Verlagen, dass es immer individuell ist, was am Ende dabei rauskommt, wie ein Buch am Ende aussieht, wie es da auf dem Tisch liegt, in welchem Umfeld und wie erfolgreich es wird. Insofern bin ich immer der Meinung, dass wir uns auch nicht alles einfach gegenseitig wegnehmen könnten, weil das immer anders aussehen würde.
Zum Thema Konkurrenz wäre jetzt natürlich die Folgefrage, wie schaffst du es denn, dass deine AutorInnen sich nicht gegenseitig kannibalisieren? Also das ist natürlich jetzt ein krasses Wort, aber ne, wie schaffst du das, dass sie...
Ja, aber das ist ja tatsächlich auch das Wort, das man in Verlagen verwendet. Aber es ist ein krasses Wort, das stimmt schon. Ich weiß gar nicht, ob ich das verhindern kann oder verhindern müsste überhaupt. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen die Aufgabe was die Verlage im Blick haben müssen, ne? Dass sie nicht zwei Thriller-Autorinnen mit einer ähnlichen Zielgruppe zur selben Zeit versuchen, in den Buchhandel zu bringen. Und der Buchhandel ist ja letztlich das entscheidende Nadelöhr, dass da im Zweifelsfall den Blick drauf hat oder dann aussortiert. Aber wenn das in unterschiedlichen Verlagen stattfindet, ist es gleich wieder was ganz anderes. Wo ich aber natürlich für mich ein bisschen drauf gucken muss, gerade eben bei der Größe meiner Agentur, ist das so die, wie kann man das nennen, so die Gesamtkomposition meiner AutorInnen und Projekte halbwegs ausgeglichen ist. Also ich muss natürlich ganz anders als eine Agentur mit 6 AgentInnen gucken, wie stark will ich in welchem Bereich auftreten oder nicht? Wo sollte ich vielleicht mal wieder was anbieten? Wie viel, weiß ich nicht, will ich jetzt wirklich in einem Quartal 3 Spannungstitel rausschicken? Also das sind für mich schon so Dinge, die ich ein bisschen im Blick habe. Aber das passiert eigentlich schon ganz, ganz früh im ersten Schritt bei der Akquise meiner AutorInnen, wo ich sehr drauf gucke oder wo es sich oft ehrlicherweise auch so ein bisschen natürlicher ergibt, weil ich dann denke so, oh, jetzt hätte ich mal wieder Lust auf einen richtigen schönen Familienroman oder jetzt hätte ich mal wieder Lust auf ein tolles Sachbuchthema. Und dann gucke ich da automatisch mehr danach und dann bin ich da auch anfälliger dafür, mich da in Titel zu vergucken und den dann zu angeln, ja.
Was ist denn so der Moment beim Lesen eines Manuskripts, wenn du selber noch gar nicht die Entscheidung getroffen hast, vertrete ich die Autorin, vertrete ich den Autor? Ist das dann so ein Kribbeln, das dir sagt, okay, das ist ein Titel, mit dem muss ich jetzt weitermachen? Oder hast du da ganz klar definierte Kriterien, wo du sagst, ich habe mir einen Businessplan gemacht und ich muss gewisse Ziele pro Jahr erfüllen und wie du gerade sagst, ich brauche jetzt mal wieder ein Sachbuch und ich brauche jetzt mal wieder einen Familienroman? Wie gehst du daran, an die Auswahl der Manuskripte?
Es ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also leider muss ich für meinen Teil sagen, glaube ich nicht an Businesspläne von Literaturagenturen, weil es ist ähnlich wie Kalkulationen in Verlagen, wenn man ein Projekt akquiriert, muss man leider sagen. Man kann da Wunschkalkulationen anstellen oder man kann sehr hart realistische Minimalkalkulationen anstellen. Und die Wahrheit liegt in den meisten Fällen irgendwo dazwischen und findet sich in der Kombination aller Projekte. Also wenn ich mir das so vornehmen würde, würde ich natürlich sagen, ich verkaufe jedes Quartal einen Kampagnentitel sechsstellig und dazu direkt ein zweites Buch, über das man noch nichts weiß. kann ich mir in meinen Businessplan schreiben, aber das wird dadurch nicht wahrscheinlicher, glaube ich. Ich gucke zum einen eben so ein bisschen, ne, was tut mein Portfolio jetzt wieder gut, auf was habe ich Lust. Natürlich passiert das alles vor dem Hintergrund des Marktblicks. Ne? So, was funktioniert gerade, was läuft gerade gut, nach was könnte ich verstärkt gucken. Aber es kommt auch vor, oder was heißt es kommt auch vor, in vielen Fällen ist es gar nicht so eine kalkulierte Entscheidung, die ich treffe, sondern ist tatsächlich dieses Gefühl von, ich muss das mal, ich will das unbedingt machen. Und da gibt's auch mal ein, hatte ich tatsächlich neulich erst, da gibt's auch mal ein, der Markt schreit eigentlich gerade nicht so danach und viele sind ein bisschen vorsichtig, aber diese Autorin ist so gut, ich kann die nicht ziehen lassen, ich muss es versuchen. Und also in dem Fall habe ich es tatsächlich auch sehr klar kommuniziert von Anfang an, habe gesagt, pass auf, ich sehe da Schwierigkeiten in der Vermittlung, aber vielleicht wird's auch großartig. Und lass es uns versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es mit einem anderen Projekt. Aber lass es uns versuchen. Und das ist auch wieder was, wo für mich die offene Kommunikation sehr, sehr klar, sehr gut funktioniert. Ne? Dieses, es ist einfach so eine Arbeit zwischen Hoffen und Bangen und manchmal geht's auf und manchmal geht's nicht auf. Und die Glaskugel haben wir leider alle noch nicht, aber nee. Ich arbeite dran.
Also die Controllerin in mir hat natürlich gerade eben einen kleinen Herzinfarkt bekommen mit von wegen, man kann nichts planen und man soll, also hier Businessplan, nee, machen wir nicht. Die Leserin in mir schreit aber natürlich Juhu, dass so leidenschaftliche Menschen wie du nach wie vor auf der Suche nach den besten Stoffen sind und nach dem, was noch nicht da war und nach dem, worauf vielleicht keiner gewartet hat, aber was unbedingt alle brauchen, ohne es zu wissen.
Ja, auch zur Verteidigung des Controllings sagen, ihr habt da natürlich auch nochmal andere Hebel dann, ne? Wenn man an dem Punkt ist, wo man weiß, in welchem Umfeld ein Titel erscheint, mit welchem Budget, in welchem, das ist ja allein dieses 2 Jahre später sieht man, wie der Markt aussieht, in dem das Buch erscheint. Und in dem Moment, wo man einen Titel akquiriert, ist ganz vieles davon noch eine Blackbox. Insofern, no offense, kalkulieren wir mal weiter.
Gehen wir doch einmal nochmal zurück, auch einfach auf die Branche. Du hast gesagt, es passiert ja schon super viel in der Branche, jetzt gar nicht unbedingt im Feld der Literaturagenturen, sondern auch darüber hinaus. Aber wo siehst du denn Aufbrüche, wo du sagst, die findest du richtig gut? Und wo siehst du Punkte so, okay, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, da sollte sich mal was ändern. Und wo verortest du dich da irgendwo dazwischen? Ist das was, wo du dich jetzt als Literaturagentin eher in der Beobachterposition siehst, oder?
Also tatsächlich ist es bei den meisten Themen meiner Empfindung nach nicht so leicht, was zu bewegen, weil die Verlagsbranche natürlich doch auch sehr, sehr vielen Menschen, Unternehmen und Rädchen besteht und einzelne Menschen da im Zweifelsfall nur eines sind. Ich glaube schon, dass man durchaus so einen gewissen Generationenwechsel sieht und spürt, auch in den Verlagshäusern, wenn man beispielsweise auch an Frauen in Führungspositionen denkt, an Mütter in Führungspositionen, was nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Thema ist, gerade in Verlagen. Da tut sich viel in die richtige Richtung. Da sehe ich immer noch viel Verbesserungspotenzial, nenne ich es mal. Auch was das gute alte Thema Work-Life-Balance angeht. Also da hat sich schon sehr viel getan in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren. Und da ist natürlich auch mit der nachrückenden Generation ein ganz anderes Bewusstsein da für Privatleben, Arbeitsleben, für Überstunden. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass einige Jobs in Verlagen, und ich kenne dann natürlich den im Lektorat am besten, die nicht funktionieren ohne Überstunden, ohne dass man Manuskripte ins Privatleben, in die Freizeit in Anführungszeichen mitnimmt. Und das ist aber gleichzeitig was, für das ich nicht so richtig eine Lösung sehe, ne? Also es hat natürlich einfach was mit Kapazitäten zu tun, und wäre jede Lektoratsstelle dreifach besetzt, würde es anders aussehen. Gleichzeitig auch da, ne, der Nachschub der Manuskripte hört nie auf. Es ist sicherlich auch was man stark im Mindset verankern muss, dass man, auch wenn man da im Volontariat ist oder in einer Einsteigerposition, trotzdem sagen kann, bis dahin mache ich und jetzt ist Punkt und Feierabend und damit ist auch gut. Und wenn das nicht gelingt, glaube ich, kann man das auch nicht dauerhaft, zumindest nicht mit der Leidenschaft, die wir uns alle mal vorgestellt haben, betreiben. Das heißt, da gibt es in jedem Fall, glaube ich, noch Spielräume.
Jetzt mal ins Blaue hinein gefragt, dieses immer mehr Nachschub produzieren, immer mehr Manuskripte umsetzen, immer mehr nachschieben und so weiter. Meinst du, man könnte dem so ein bisschen entgegenwirken, wenn man den Lesenden da draußen mehr klar macht, wie viel eigentlich an so einer Buchproduktion dranhängt und dass es halt, wenn es Qualität einer gewissen Größe haben soll, nicht so schnell geht, wie die sich das immer wünschen?
Ich weiß gar nicht, ob die Lesenden oder die KäuferInnen die Stelle sind, an der es am schwierigsten wird, weil ich doch den Eindruck habe, dass viele Lesende gar nicht so ein geringes Kurzzeitgedächtnis haben, wie man in den Verlagen und im Buchhandel oft meint. Und das ist schon was sich in den letzten Jahren, finde ich, auch in eine gute Richtung entwickelt hat, dass durchaus auch längere Abstände zwischen Büchern sehr gut angenommen werden und man da nicht oder weniger zurückgespielt kommt, oh, das letzte Buch ist schon 3 Jahre her, da erinnert sich da keiner mehr dran. Natürlich ist es was anderes bei Serien oder gerade auch im New Adult und Co-Bereich, wo vieles auf Cliffhanger geschrieben wird, ne? Da kannst du natürlich nicht sagen, okay, du gehst jetzt in der spannendsten Szene raus und 2031 kommt die Fortsetzung. Also würde ich auch nicht empfehlen. Aber davon abgesehen, glaube ich, dass das schon auch was ist, was Verlage und Handel ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob kommunizieren, aber auch so ein, müssen einfach für sich auch ein bisschen vielleicht wertschätzender damit umgehen. Das ist im literarischen Bereich ja durchaus so, beziehungsweise da ist es teilweise sogar ins Gegenteil verkehrt, dass man fast schon den Eindruck kriegt, wenn jemand zu schnell schreibt, dann kann es ja nicht so gut sein. Und das, glaube ich, ist was sich, weiß ich nicht, vielleicht Verlage und Handel auch oft unnötig, unnötig davon einschränken lassen oder da vielleicht auch zu ängstlich sind und den Lesenden da zu wenig, ja, Erinnerung auch oder Treue auch zutrauen.
Für mich zeigt sich das zum Beispiel auch in dem Punkt, dass generell was oder so wie ich jetzt als kleiner Verlag Buchhandel wahrnehme, ja auch ganz viel immer an den Novitäten nur hängt. Und auch bei größeren Verlagen vieles nur an den Novitäten hängt und sobald irgendwie die Saison sozusagen rum ist, wird dann auch nichts mehr für das Buch getan. Aber wenn ich mit anderen Lesenden spreche über Bücher, die wir gerne lesen, dann ist den meisten irgendwie total egal, ob das Buch jetzt vor 3 Jahren erschienen ist oder jetzt gerade erst. Und da so ein bisschen so eine, also so diese, da ist irgendwie so dieses Bewusstsein geht so total auseinander, wenn man irgendwie auf die Wenn man auf die Buchmesse geht, ist so, oh, das Buch ist schon im letzten Jahr erschienen, das interessiert ja keinen mehr.
Haben wir natürlich nicht dabei. Ja. Ja, da bin ich ganz bei dir, da hast du völlig recht. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht mit dem Blick darauf, dass Verlage, gerade natürlich große Verlage, marktwirtschaftliche Unternehmen sind. Weil die wollen natürlich alle, dass ihre Titel lange Laufzeiten haben und 2 Jahre später noch in der Buchhandlung lesen, gleichzeitig wollen sie all ihre Novitäten ja mit der gleichen Stärke reinpressen. Ne? Und das, wo sollen sie alle hin? Das funktioniert natürlich nicht. Und das ist, wenn man sich das so vor Augen führt, ist das ein bisschen absurd. Da hast du vollkommen recht. Aber ja, das hat sich natürlich auch ein bisschen verschärft mit dem Schrumpfen der Ladenfläche, der Buchhandlungen insgesamt. Das hat sich dadurch alles stark zugespitzt. Auch im Online-Handel, dem Erstarken des Online-Handels, wo alles, was nicht aktuell ist und ohnehin einen gewissen Traffic hat, noch mal schneller, stärker unsichtbar wird. Ja, das ist vielleicht was dann tatsächlich auch nur durch die Nachfrage sich ein bisschen verschieben kann. Und ist aber auch was, wo ich das Gefühl habe, dass sich auch mit den sozialen Medien da einiges getan hat, weil es da doch immer wieder aufkommt, dass Titel sehr lange sehr sichtbar sind, dass auch alte Sachen mal wieder rausgekramt werden sozusagen, oder da nochmal so ein kleiner Hype entsteht, auch zu Backlist-Titeln wirklich älteren Titeln und Vorgängertiteln zu einer Neuerscheinung. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das fänd ich schön, wenn man das auch auf den Buchhandel ein bisschen ausweiten würde. Gleichzeitig, wie gesagt, nimmt das wahrscheinlich zwangsläufig dann wieder den Novitäten Sichtbarkeit.
Also du als Literaturagentin, bis wohin geht deine Arbeit an einem Buch? Also wie viel hast du noch mit einem Buch zu tun, wenn der Vertragsabschluss fertig durch ist?
Das ist unterschiedlich, ein bisschen je nach Bedarf, würde ich sagen, oder je nach Projekt, die sich da oft auch unterscheiden. Es gibt natürlich Bücher, die sind zum Vertragsabschluss schon fertig geschrieben. Dann gibt es einen geschmeidigen Lektoratsdurchlauf, einen Coverentwurf, den alle lieben und es wird ein Bestseller. Das finden wir super. Dann mache ich einen schönen Folgevertrag und alle sind glücklich. In allermeisten Fällen ist es nicht ganz so geschmeidig. Also es gibt natürlich auch Projekte, an denen man noch mal länger feilt, gerade auch im Sachbuchbereich, die oft, wo die Verträge oft auf Grundlage eines Exposés und einer kurzen Leseprobe abgeschlossen werden. Und da kommt es ein bisschen drauf an. Also da bin ich durchaus schon noch so eine Ansprechpartnerin für mal so ein kurzes Orientierungsgespräch oder was hältst du von, Moni, sag doch mal, teilweise sind da natürlich auch dann die entsprechenden Lektorate sehr eng involviert und ich bin dann eher eine dritte Meinung, falls man mal noch eine dritte Meinung braucht, das ist unterschiedlich. Aber im Grunde betreue ich meine AutorInnen konstant und da gibt es mal Phasen, wo man weniger regelmäßigen Austausch unter der Woche hat. Und dann gibt es wieder intensivere Phasen. In der Regel ist das also zum einen natürlich in der Zeit, wo man einen Verlag dafür sucht und diese Verlagsentscheidung getroffen wird. Dann gibt es meistens auch nochmal einen Peak natürlich rund um den Erscheinungstermin oder in der Vorbereitung, ne, wenn es wirklich konkret in die Programmplanung geht, wenn es darum geht, wann soll das Buch erscheinen, wie soll es aussehen, was soll draufstehen. Und da habe ich natürlich auch so eine Art Überwachungsfunktion, klingt jetzt sehr autoritär, aber ich gucke mir das natürlich auch sehr genau an und wenn ich das Gefühl habe, hier sollte ich mal kurz meine Hand heben, dann mache ich das im Zweifelsfall auch, weil ich da natürlich auch einfach das beste Interesse meiner AutorInnen im Blick habe und genau, und da einfach mit drauf gucke und auch schaue, passiert da im Vorfeld genug, habe ich das Gefühl, die Presse kümmert sich so sehr, wie sie sollte, machen alle ihren Job gut, ne? So wie wir uns das wünschen würden. Oder soll ich mal vorsichtig nachhaken, ob die Planung schon so weit ist, wie ich es mir wünschen würde? Und davon abgesehen bin ich natürlich auch einfach die Ansprechpartnerin meiner AutorInnen für tatsächlich auch so ein bisschen, ja, die soften Themen drumherum, ne? So, das ist gerade bei DebütantInnen emotional oft sehr, sehr aufwühlend und mit wahnsinnigen Unsicherheiten verbunden. Und oft auch eine Unsicherheit, wie sie was einschätzen können und sollten, was von Verlagsseite kommt. Was ist denn normal? Was ist gut? Was ist schlecht? Was kann man erwarten? Was eher nicht? Und das dann auch entsprechend einzuordnen, kann für viele eine wahnsinnig wichtige Stütze sein in diesem gesamten Prozess, der dann ja oft schon vor Erscheinen des Buches wieder mit einem zweiten Projekt anfängt, ne, wenn man sich dann wieder überlegt, okay, und wie geht's von jetzt an weiter und mit was können wir als nächstes um die Ecke kommen? Und da, ja, hört meine Arbeit im Grunde nie auf.
Also Work-Life-Balance kriegst du hin, aber es ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung mit so vielen verschiedenen Arbeitsbereichen, mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Also Lisa hat es eben schon mal zusammengefasst, das ist ein absolutes People-Business. Was ist jetzt für dich, wenn du jetzt mal auf 4 Jahre Literaturagentur Monika Kempf zurückschaust, was ist der unerwarteste, wenn es das Wort gibt, Erfolg für dich gewesen? Und falls du das teilen möchtest, was ist eine Sache gewesen, wo du jetzt rückwirkend sagst, das hätte ich besser anders gemacht? Also gerade weil wir jetzt ja auch ein Innovationspodcast sind und zur Innovation gehört ja auch immer so ein bisschen zu reflektieren, was ist denn schönes Scheitern und was kann man daraus lernen? Also vielleicht so the good, the bad, the ugly aus 4 Jahren Monika Kempf Agentur.
Also ich fange mal mit bad and ugly an. Da gibt es zum Glück, jetzt überlege ich noch mal kurz, ob ich gerade zu gnädig mit mir bin. Aber da gibt es tatsächlich, Stand heute, ich sag mal, keine großen grundsätzlichen Abzweigungen, die ich anders hätte nehmen sollen. Oder wo ich heute sagen würde, da musste ich noch mal eine größere Korrektur vornehmen. Was, glaube ich, allein daran liegt, dass ich sehr viel, also ich habe mir das alles sehr, sehr gut überlegt, ein bisschen unfreiwilligerweise damals, weil ich vor der offiziellen Agenturgründung noch ein Jahr Elternzeit mit meiner jüngeren Tochter eingeschoben habe und während diesen Jahres schon wusste, dass ich die Agentur gründen würde. Und ich habe wirklich ein Jahr lang drüber nachgedacht, wie ich mich positionieren will, wie das für mich funktionieren könnte oder auch nicht. Und wenn das nicht zeitlich zufällig so ineinander gegriffen hätte, dann hätte ich, glaube ich, vor lauter Vorfreude und Ungeduld vermutlich vieles nochmal anders gemacht und bestimmt auch nochmal unterwegs irgendwie korrigiert, was ich auch völlig in Ordnung finde. Was für mich sehr gut funktioniert hat, ist tatsächlich, wovon wir es vorhin schon hatten, das Thema Social Media und Instagram. Also, dass das für mich so einen großen Teil oder so wichtig werden würde, das habe ich nicht kommen sehen. Für mich war das eher gedacht als so ein bisschen begleitende Personal-Marketing-Geschichte, um ein bisschen Gesicht zu zeigen. Aber dass so viele Menschen mich darüber finden und mich deswegen als die Agentur auswählen, bei der sie sich bewerben möchten, dass auch die Empfehlungen dadurch wahnsinnig stark angekurbelt werden und mich auch AutorInnen, die bei anderen Agenturen sehr glücklich unter Vertrag sind, trotzdem ihren Kontakten weiterempfehlen, weil sie sagen, guck doch mal hier bei Instagram, das ist die Moni, vielleicht wäre die was für dich. Das finde ich wahnsinnig schön und das hätte ich so nicht erwartet. Und deshalb ist Instagram für mich, es ist nicht mein, natürlich nicht mein Kernarbeitsfeld und trotzdem ist es ein Pfeiler meiner Agenturarbeit. Dass das so angenommen wird und auch von Verlagsseite tatsächlich so angenommen wird, das würde ich wieder ganz genau so machen. Und da muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, habe ich nicht eins zu eins so kommen sehen. Und dass dadurch auch Verlagsmenschen auch in hohen Positionen, die mich persönlich noch nicht kannten, von vornherein mir sehr, sehr positiv gestimmt waren. Ich nenne es jetzt einfach mal ein kluger Schachzug. Ja, das hat sich sehr gut gefügt, muss ich wirklich sagen.
Also was ich auf jeden Fall aus unserem Gespräch heute mitnehme, ist offene und transparente Kommunikation. Und wenn man schon im People-Business ist, sich auch selber zu zeigen. Und deswegen vielen Dank für deine Offenheit, auch in diesem Gespräch. Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast warst.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für eure Zeit und die Einladung.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.